Fran fror. Seit Jahren war sie nirgendwo mehr gewesen, wo die Temperatur unter 0 Grad lag. Es gab kaum noch Orte, an denen es derart kalt wurde. Fran zog den Reißverschluss ihres Parkas hoch und stapfte auf das Blockhaus zu, das sich 50 Meter hangaufwärts befand. Selbst für einen zur Einsiedelei neigenden Menschen wie Harthouse war dies ein entlegener Treffpunkt. Fran Bittner war mit dem Scramjet von Paris nach Vancouver geflogen, von Vancouver mit einer kleinen, unfassbar langsamen Maschine nach Whitehorse und von dort mit dem Auto hierher. Einen Namen besaß der Ort nicht. Auf den letzten 30 Kilometern hatte es nicht einmal mehr Holonet gegeben. Die Wegweiser am Rande der Straße bestanden aus Metall, nirgendwo Einblendungen oder gar Werbung. Das nördliche Yukon-Territorium war Naked Space. Kein Grid, keine Holos, keine Kameras. Das waren die Gründe, warum der Alte diese Gegend ausgesucht hatte. Ihr Chef hatte Sorge, dass ihn jemand belauschte, ihm zusah. Das ließ Fran vermuten, dass es sich um einen Auftrag handelte, der mit ihrem Hauptgegner zu tun hatte. Sie erreichte die Blockhütte. Es gab keine Klingel, deshalb klopfte sie. Ein Mann öffnete die Tür. Nicht Harthouse, sondern ein Japaner mit Schnauzbart. Er musterte Fran fragend. »Commander Fran Bittner«, sagte sie und hielt dem Mann ihre Marke unter die Nase, ein bronzefarbenes Medaillon, auf dem ein stilisiertes Gehirn eingraviert war. Eine Hälfte sah organisch aus, die andere erinnerte an einen Computerchip. Darunter stand UNANPAI, United Nations Agency for the Non-Proliferation of Artificial Intelligence. Der Mann nickte und hielt die Tür auf. Er deutete auf eine hölzerne Treppe. »Direktor Harthouse ist oben, Ma'am.« Das Interieur sah so aus, wie sie es sich vorgestellt hatte. Viel unbehandeltes Fichtenholz, geknüpfte Teppiche in Erdfarben, Elchkopf an der Wand, indigene Kunst. Falls es in diesem Haus Technologie gab, die in den vergangenen 100 Jahren entwickelt worden war, hatte man sie gut versteckt. Fran stieg eine Treppe empor und fand sich in einem Gang wieder, von dem 3 Türen abgingen. Alle waren angelehnt. »Bittner«, rief eine tiefe Stimme. »Ja, Sir.« »Links.« Fran steuerte die fragliche Tür an. Direktor Riverine Harthouse saß an einem großen Schreibtisch aus Kiefernholz, auf dem mehrere Aktenordner voller Papier lagen. Als Fran eintrat, blickte er auf und lächelte sie an. In seinem Blick lag etwas Väterliches, zumindest bildete sie sich das ein. Vielleicht rührte der Eindruck von Harthouse dichtem weißen Haar und dem kurzgeschnittenen Vollbart, der ihm etwas Onkelhaftes verlieh. Seine Augen und sein Mund waren von zahllosen kleinen Fältchen umgeben, wie sie Menschen haben, die gerne und viel lachen. Fran hatte Direktor Harthouse allerdings noch nie lachen gesehen. Vielleicht hob er sich das für den Feierabend auf. »Setzen Sie sich bitte einen heißen Tee. Sie sehen so aus, als könnten Sie einen gebrauchen.« »Danke, Direktor.« Harthouse griff nach einem Telefon mit Wählscheibe. Er sagte irgendwem am anderen Ende, er möge Tee bringen. Sobald er aufgelegt hatte, lehnte er sich zurück und musterte Fran. »Haben Sie sich von Ihrem letzten Einsatz gut erholt?« 4 Monate war Fran Bittner in der kalifornischen Hegemonie unterwegs gewesen, undercover. Sie hatte eine Sekte namens Ordo Equester Setiani infiltriert. Normalerweise waren Setianer harmlos. Sie glaubten, Gott sei in Wahrheit gar nicht Gott, sondern ein Demiurg, ein böser Handlanger, der den wahren Gott gefangen hielt. Deshalb warteten Setianer, wie ihr Name andeutete, auf einen Heilsbringer namens Set. Dieser würde den Demiurgen zur Strecke bringen und selbst zu Gott werden oder den wahren Gott befreien oder vielleicht auch beides. Fran hatte diesen Teil der setianischen Heilslehre nie ganz verstanden. Die fragliche Splittergruppe war weitaus fanatischer als die normalen Setianer. Die selbsternannten Ritter des Set glaubten, ihr Heiland werde keineswegs als Mensch herniederkommen, sondern vielmehr aus dem Geist einer Maschine geboren werden, dank des guten Werks der Ordo Equester. Einfacher ausgedrückt waren diese Wahnsinnigen dabei gewesen, eine unlizenzierte künstliche Intelligenz zu bauen. Sie hatten die Rechnung jedoch ohne UNANPAI gemacht. Nun saßen die Set-Ritter alle im Death Valley Open Penitentiary. Bis Fran und ihr Team den Kerlen die diversen Verstöße gegen den KI-Sperrvertrag hatten stichhaltig nachweisen können, waren nervenaufreibende Wochen vergangen. Davon, dass sie sich von dieser Strapaze auch nur halbwegs erholt hatte, konnte überhaupt keine Rede sein. »Ja, Direktor«, erwiderte Fran, »bestens erholt. Freut mich zu hören. Ich habe nämlich einiges mit Ihnen vor.« Auf dem Gang waren Schritte zu vernehmen. Eine rundliche Frau trat ein, in den Händen ein Tablett mit Teekanne, Tassen und Haferkeksen. Sie stellte es ab und schloss die Tür hinter sich. Harthaus schenkte Fran Tee ein. »Zucker? Milch?« »Nein, danke, Sir.«
»Sie sind immer so streng mit sich, Bittner.«
Fran wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Sie nippte an ihrem Tee.
»Kennen Sie Total Exposure, Commander?«
»Eine Holoshow, Dokus oder sowas, glaube ich.«
»Investigative Reportagen, Londoner Produktionsfirma.«
Fran nickte, nippte erneut.
»Einer von deren Reportern ist schon länger auf unserer Liste, Calvary Doyle.«
Harthaus öffnete einen schmalen Ordner, nahm ein Foto heraus und legte es auf den Tisch. Es zeigte einen Mitvierziger, hellhäutig und blond, mit markantem Kinn und Adlernase.
»Doyle interessiert uns, seit er diese Reportage über Turing 2 gedreht hat.«
Vor über 50 Jahren hatte die Menschheit die Kontrolle über einen intelligenten Computer namens Ether verloren, ein Ereignis, das als Turing-Zwischenfall in die Geschichte einging. Benannt war die Katastrophe nach dem Mathematiker Alan Turing, der sich bereits vor 150 Jahren mit der Frage auseinandergesetzt hatte, unter welchen Voraussetzungen man einen Computer als intelligentes, dem Menschen ebenbürtiges Wesen betrachten musste. Ether war Menschen nicht nur ebenbürtig gewesen, sondern weit überlegen. Vor einigen Jahren war jemand auf die Idee gekommen, den superintelligenten Rechner erneut in Betrieb zu nehmen. In letzter Minute war es Unan Pai gelungen, die künstliche Intelligenz zu zerstören, bevor Ether die Kontrolle über den Planeten übernehmen konnte. Dieses Ereignis bezeichnete man inzwischen gemeinhin als zweiten Turing-Zwischenfall, kurz Turing 2.
»Es gab sehr viele Filme und Dokus über Turing 2, Direktor.«
»Ja, aber Doyles Arbeit war in doppelter Hinsicht auffällig. Erstens, weil er in seinem Film der Wahrheit so nahe gekommen ist wie sonst kaum einer. Und zweitens, weil er in der Öffentlichkeit immer wieder gewisse Meinungen geäußert hat.«
»Sie meinen, er ist pro KI?«
»Er sieht unsere Arbeit kritisch. Glaubt wohl, dass Ether letztlich auf der Seite der Menschheit gestanden habe, dass man vielleicht sogar«, Harthaus seufzte, »eine neue KI bauen sollte.«
Fran nickte grimmig.
Der KI-Bauversuch der Setianer war nicht der einzige, den Unan Pai in den vergangenen 3 Jahren vereitelt hatte. Die Welt, so schien es, war völlig verrückt geworden. Aber warum? Die einzige logische Antwort lautete Turing 2. Ethers erneutes Erwachen hatte etwas verändert. Viele Menschen schienen seitdem im KI-Fieber zu sein. Unan Pais Haussoziologen vertraten die Ansicht, der zweite Zwischenfall habe die Gesellschaft daran erinnert, dass der Bau einer weiteren KI möglich sei und in vielen den Wunsch geweckt, die verfemte Technologie doch wieder einzusetzen. Fran erschien diese Hypothese kontraintuitiv. Der zweite Zwischenfall war eine Mahnung an die Welt gewesen, nicht nachzulassen und KI-Umtriebe noch energischer als bisher zu verfolgen. In gewisser Hinsicht geschah das auch. Das Budget von Unan Pai war massiv aufgestockt worden. Mehrere Föderativen hatten ihre Turing-Gesetze verschärft. Aber gleichzeitig brodelte es. Einige Leute argumentierten, die Zeit sei gekommen, eine bessere, eine sichere KI zu bauen. Viel zu viele Menschen glaubten diesen Schwachsinn.
»Ich befürchte, Doyle steht mit seiner Meinung nicht alleine da, Sir.«
»Nein, aber dass er eventuell Pro-KI-Thesen vertritt, ist nicht der Grund, dass ich sie habe holen lassen. Ich schicke voraus, dass dies ein ungewöhnlicher Auftrag sein könnte. Sehr ungewöhnlich. Nun, ich fange am besten mit dem an, was sich kürzlich ereignet hat. Vor einer Woche hat jemand auf Doyle geschossen, mitten in London.
Getroffen?
Blattschuss ins Auge.«
Erneut betrachtete Fran das Foto.
Sie musste zugeben, dass sie den Kerl nicht unattraktiv fand. Doyle hat es überlebt, Notoperation im Brompton Hospital. Seitdem ist er ein Quant. Harthaus blickte ihr in die Augen. Genau wie sie. Weiß man, wer ihn loswerden wollte?
Bisher nicht. Das herauszufinden ist ihre Aufgabe, unter anderem.
Ist das nicht eher ein Fall für die Metropolitan Police?
Wie ich schon sagte, dies ist ein ungewöhnlicher Auftrag und niemand kann genau sagen, wohin er uns führen wird. Was Unanpei an dem Fall interessiert, ist weniger das Tötungsdelikt. Wie ich vorhin sagte, haben wir Doyle bereits länger auf dem Radar. Er gilt als KI-Experte, er spricht mit vielen Leuten, deswegen beobachten wir ihn, allerdings eher niederschwellig. Er mag pro KI sein, aber bauen wird er vermutlich keine.